Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute: Übergewicht entsteht im Kopf, von Achim Peters. Warum wird ein Mensch zu dick, warum zu dünn und wann wiederum treffen andere auf Anhieb ihr Idealgewicht? Ganze Forschergenerationen sind diesen Fragen auf der Spur gewesen und sind es immer noch. Einer, der mit seinen Entdeckungen viel Aufsehen erregt hat, spricht heute bei uns im Hörsaal. Gestern haben wir bereits den ersten Teil seiner Erkenntnisse ausgestrahlt. Für Professor Achim Peters ist das genannte Thema Mittelpunkt seines Berufes. Er ist Professor für Innere Medizin an der Universität Lübeck und leitender Oberarzt. Peters beschäftigt sich schon seit 2 Jahrzehnten mit der Erforschung von Diabetes und wurde für seine Arbeit 1997 von der Deutschen Diabetesgesellschaft ausgezeichnet. Ende der 90er Jahre hat Peters mit der sogenannten Selfish-Brain-Theorie einen neuen Ansatz entwickelt, um die Hintergründe von Übergewicht besser verstehen zu lernen. Selfish-Brain, dahinter versteckt sich laut Peters ein selbstsüchtiges Gehirn, das Glucose, also Traubenzucker, zum größten Teil für sich beansprucht. Eine Fülle von Störungen, gerade beim hochzivilisierten Menschen von heute, kann jedoch dazu führen, dass die Glucose nicht richtig auf andere Körperregionen verteilt wird. Krankheiten wie Adipositas und Diabetes Typ 2 sind die Folge. Welche Erkenntnisse lassen sich nun daraus ziehen, wenn ein viel zu geringer Teil der Glucose zum Gehirn gelangt und sich stattdessen übermäßig im Fett- und Muskelgewebe anhäuft? Seit 2004 arbeitet eine internationale Forschergruppe unter Peters Leitung an der Weiterentwicklung der Selfish-Brain-Theorie und somit an neuen Therapiemöglichkeiten. Die Gruppe wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt. Den folgenden Vortrag hat Peters für die DFG am 10. März vergangenen Jahres innerhalb der Vorlesungsreihe Exkurs im Haus der Wissenschaft in Bremen gehalten.
Wie ist das jetzt mit dem Essen? Ich halte jetzt diesen Vortrag und ziehe jetzt die Energie aus dem Körper. Also Leber, überall, die kriegen nichts ab. Und jetzt geht das hoch. Jetzt nehme ich natürlich ein bisschen ab. Also beim Dirigenten sieht man das ja. Wenn einer eine Symphonie von Mahler dirigiert, dann wiegt er hinterher 2 Kilo weniger. Das ist so. Das ist eine enorme geistige Leistung. Und die macht sich auch tatsächlich in Pfunden hinterher bemerkbar, die der abgenommen hat. Der geht natürlich hinterher nach dem Konzert hin und füllt die 2 Kilo wieder auf. Und wie funktioniert das? Das geht über den ingestiven Pull. Der sitzt in diesem kleinen Gebiet hier, in diesem grünen Kern, der laterale Hypothalamus. Und den vergrößere ich nochmal. Und das ist so, hier ist das Blutgefäß, da gehen die Glucosemoleküle durch und diesmal zwischen den Astrozytenfüßchen, zwischen den grünen hindurch. Und dann kommen die an eine gelbe Zelle hier im Hypothalamus, das ist das Orexigen-Neuron, Orexin, kommt aus dem Griechischen, heißt Essen. Diese Nervenzellen, wenn die aktiv sind, dann fangen wir an zu essen. Dann kriegen wir Appetitgefühl und die sind ausgestattet mit diesen blauen Stellen hier und das sind Glucoserezeptoren. Glucosefühler. Und wenn die Glucose fühlen, dann geben die Ruhe, aber wenn Glucose fehlt, dann fängt diese Nervenzelle an und wir kriegen diesen Heißhunger. Und auch das ist wieder ein typischer Pull. Ja? In dem Moment, wo Glucose fehlt, dann wird die Nahrung aufgenommen. Und Sie sehen hier diese Arbeit, 2006, 2008 ist hier hinter dieser schwarzen Stelle. 2008 sind diese Arbeiten gemacht. Also 2006 ist dieser Sensor erst entdeckt worden. Das war im Grunde der, den Jean Mayer damals postuliert hat. Also Glucosefühler im Hypothalamus. So beim Gesunden, bei dem mit fitten Brainpull, will ich mal sagen. Was passiert, wenn der Brainpull nicht richtig arbeitet? Was gibt das für Krankheiten? Was gibt das für Probleme? Also stellen wir uns das vor. Die Amygdala kann nicht richtig senden an den Hypothalamus. Das ist hier so unterbrochen gezeichnet. Dieser Befehl zur Bauchspeicheldrüse geht nicht richtig raus. Die Bauchspeicheldrüse produziert weiter Insulin. Und alles, was wir essen, geht wohin? Ins Fettgewebe. Und das Gehirn kriegt zu wenig. Das ist eine Brainpull-Störung. Hier, allokativer Brainpull. Allokation heißt Aufteilung auf Körper und Gehirn, also Brainpull. So, jetzt kommt die zweite Hypothese. wir haben ja jetzt nicht Mangelzeiten, sondern Überangebot an Nahrung. Also bei Nahrungsüberangebot ist ein ineffizienter Brainpull-Mechanismus notwendig, damit Übergewicht entsteht. Das ist unsere Hypothese gewesen. Und jetzt gibt es zwei interessante Beobachtungen. Die sind aus der neurobiologischen Forschung. Die sind nicht von uns, aus unserer Arbeitsgruppe, sondern von einer amerikanischen und einer japanischen Gruppe. Die Amerikaner haben beobachtet, es gibt Ratten, wenn man die mästet, dann bleiben die schlank. Und die haben sie genau analysiert, die Hormone gemessen, genau charakterisiert. Übrigens, Sie können fast jede Ratte nehmen. Wenn Sie versuchen, irgendeine braune Ratte aus dem Feld zu mästen, das wird nicht gelingen. Die bleiben alle schlank. Es gibt nur ein paar ganz wenige Laborratten, die dick werden. Und die unterscheiden sich. Und die unterscheiden sich im Brainpool. Dass sie sich darin unterscheiden, hat man in dieser 2004er Arbeit gezeigt. Und dann gibt es eine andere Beobachtung. Da gibt es Mäuse, denen fehlt genetisch der ATP-Sensor im Gehirn. Der fehlt, der ist einfach nicht da. Das heißt, deren Gehirn ist im Grunde taub oder blind für Energieschwankungen. Das kann überhaupt nicht reagieren, das kriegt das nicht mit, so als wenn ich meinen Sohn nie überprüfen könnte. Das ist irgendwie nicht gut. Und die haben gezeigt, also wenn das Gehirn nicht richtig das umsetzen kann in einen Befehl, ich will Energie haben, dann werden diese Tiere übergewichtig, die werden dick. Das waren zwei Beobachtungen. Und wenn man jetzt sich B fragt, wir haben den Brainpull, effizient oder ineffizient, wenn das so wäre, wenn wir den haben, dann könnten wir dies gut erklären, dann wäre das eine Selbstverständlichkeit. Also haben wir diese Hypothese ernsthaft getestet und das haben wir experimentell gemacht und haben zeigen können, dass die Hypothese bestätigt wird. Also bei Überangebot, wenn zu viel da ist wie heute, dann braucht man eine Brainpull-Störung, damit Übergewicht entsteht. Das auch gerade publiziert, das ist auch mit hohem Interesse aufgenommen worden in der Neuroscience-Szene. Das bedeutet, Klartext gesprochen, jeder mit Übergewicht hat eine Brainpull-Störung. Ja, wenn jemand nur 3 Kilo zu viel wiegt, hat er eine leichte Brainpull-Störung. Es gibt keinen mit Übergewicht, der einen normalen Brainpull hat. Also, jetzt, wenn Sie mal Ihren Brainpull prüfen wollen, dann ist das ganz einfach. Dann können Sie morgen früh zu Ihrem Hausarzt gehen, nüchtern, und ihn bitten, dass er eine Blutprobe entnimmt und das Insulin im Plasma, also im Blut, bestimmt. Und wenn das über 50 liegt, dann haben Sie eine Brainpull-Störung. Wenn das drunter ist, ist der Brainpull intakt. Das ist also sehr einfach. Sie könnten auch nach Lübeck kommen ins Labor. Da würden wir sehr aufwendigere Sachen machen, den Zucker senken und dann das Adrenalin messen, das Stresshormon. Das ist zwar sehr viel aufwendiger, vielleicht auch noch ein Tick genauer, aber der Kliniker kann in der Praxis mit sehr einfachen Mitteln einen Biomarker messen, mit dem man einen solchen Brainpull bestimmen kann. Ich habe ja gesagt, das Gehirn unterdrückt ständig das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Und wenn das hier hoch ist im Blut, dann heißt das, das Hirn macht das nicht richtig. Und alles, was man isst, geht ins Fettgewebe. Das ist fast schicksalhaft. Also wer hohes Insulin hat, wird in den nächsten 10 Jahren so und so viel Kilogramm zunehmen. Das ist in vielen Studien so gezeigt worden. In 2 amerikanischen und einer europäischen. Also das ist praktisch sehr einfach durchführbar. Und wenn man das hat, wenn man zum Beispiel ein Insulin von 100 hat, dann stellt sich die Frage, warum ist das hoch? Das gibt nicht eine Ursache, eine einzige Ursache, sondern es gibt ganz viele. Und das ist vergleichbar, ich will mal ein Beispiel aus der Medizin nehmen, was vielleicht etwas einleuchtender ist auf die erste Sekunde. Wenn jemand eine Blutarmut hat, geht zum Arzt, sagt, ich bin so blass, und der misst den Blutfarbstoff und der ist niedrig. Dann ist das mit dem Blutfarbstoff messen die Diagnose. Aber das heißt noch nicht, dass man das gut behandeln kann. Er kann natürlich jetzt eine Infusion geben und die Blutarmut ist erstmal weg. Aber dann ist ja klar, nach 3 Wochen ist die Infusion verschwunden und das alte Problem ist wieder da. Das heißt, jetzt macht der Internist sich an die Arbeit. Das ist eigentlich das, wofür er bezahlt wird. Das ist seine Ausbildung. Er fragt sich, gibt es eine Blutbildungsstörung im Knochenmark? Arbeitet die Milz richtig, dass sie da zu viele Blutzellen rausfischt? Gibt es eine genetische Störung? Sind Medikamente im Spiel? Da gibt es ganz viele Ursachen, Infektionen und so weiter, Eisenmangel, Blutung, die da zugrunde liegen können. Und er kann dann zum Beispiel sagen, es ist ein Eisenmangel Und deshalb gebe ich diesem Patienten jetzt Eisen und das Problem ist gelöst. Alle anderen profitieren nicht vom Eisen, ist ja klar. Also wir nennen das in der Medizin Differentialdiagnose. Und genauso wie der Internist das macht bei der Anämie, also bei der Blutarmut, so können wir das hier in der inneren Medizin auch bei der Brainpulsstörung machen. Wir messen, das Insulin ist hoch und fragen uns jetzt, was steckt dahinter? Was ist die Differentialdiagnose? Und damit fangen wir jetzt erstmals an. Und in dieser Publikation 2009 habe ich das erste Mal publiziert, was es überhaupt für Krankheiten gibt, bei denen der Brainpool gestört ist. Das ist ein Neuroscience Paper, also das sind nicht nur neurologische Erkrankungen, sondern auch internistische und viele äußere Faktoren. Um da so ein bisschen Klarheit oder Einfachkeit reinzukriegen, habe ich das eingeteilt wie bei Computerproblemen. Wenn der Computer nicht funktioniert, dann gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ist die Hardware kaputt, also der Computer, oder ist die Software nicht in Ordnung, dann braucht man manchmal ein Update oder ein neues Programm. Oder es sind falsche Signale, Viren, Computerviren, die irgendwas stören. Oder irgendjemand war da dran, der hat da was falsch eingestellt. Und genauso kann man die Störungen beim Brainpool auch einteilen. Also Hardware-Störungen würden bedeuten, irgendwas im Gehirn ist defekt. Und da gibt es Beispiele dafür. Wenn dieser Kern, der den Brainpool macht, wenn der zerstört ist, da gibt es Tierexperimente aus den 70ern, da hat man diesen Kern zerstört, da gibt es massives Übergewicht. Wenn man die Amygdala auf beiden Seiten entfernt durch eine Operation, gibt es massives Übergewicht. Ich kenne eine einzige Patientin, bei der das gemacht ist, das ist eine schreckliche Operation. Die hatte Epilepsie, die man nicht anders behandeln konnte. Da wurde auf den beiden Seiten die Amygdala entfernt. Und da ist dann auch Übergewicht entstanden. Dann gibt es Gendefekte. Das ist praktisch Hardware, heißt die Moleküle, die man braucht für den Brainpool, die sind irgendwo defekt oder fehlen. Die Grundausstattung im Gehirn funktioniert nicht. Und da gibt es ein paar Gendefekte, aber die kann man abzählen an zwei Händen. Das sind wirklich ganz seltene Fälle. Es gibt zum Beispiel Kinder einer pakistanischen Familie, da fehlt dieses Hormon Leptin, von dem ich sprach, was da satt macht. Das fehlt und das braucht man für einen guten Brainpool. Und bei denen ist das so, das sind Geschwister, die alle dieses gleiche Gen haben, diese Störung. Die gehen, wenn es was zu essen gibt, mit dem Messer aufeinander los und wollen sich das Essen wegnehmen. Und wenn die gegessen haben, dann haben die immer noch Hunger, als wenn sie 3 Wochen nichts gegessen haben. Das Leptin ist nicht da, was ihnen sagt, sei satt. Das heißt, es ist ein extremes Krankheitsbild und die Kinder, das war ein 9-jähriges Mädchen, das hat 100 Kilo gewogen. Aber das kann man wirklich zählen. Das sind ganz wenige Menschen auf dieser Welt, die so Einzelgendefekte haben. Das heißt, diese Hardware-Probleme, die erklären überhaupt nicht, warum so viele übergewichtige Menschen heute da sind. Anders sieht es aus bei den sogenannten Software-Problemen, also der Programmierung. Und da gibt es viele Ursachen dafür, dass eine Brainpool-Störung entstehen kann heutzutage. Und ein paar möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Das geht schon im Mutterleib los, also pränatale Bedingungen. Das pränatal heißt vor der Geburt oder perinatal um die Geburt herum. Wir wissen aus Studien, tierexperimentell, dass man den Brainpool vor der Geburt schon ruinieren kann durch Ereignisse in der Schwangerschaft. Bei Tieren ist das sehr gut gezeigt. Die werden dann irgendwie durch Stress behandelt, der Mütter. Da wird der Brainpool programmiert fürs Leben und ist gestört, sodass die Tiere dann tätig werden oder Diabetes kriegen oder beides. Bei Menschen ist es auch gezeigt. Es gibt eine Kollegin in Kalifornien, die hat eine Studie gemacht. Da hat sie junge Männer untersucht, die waren ungefähr 20 Jahre alt. Und die hatten das Problem, dass deren Mütter in der Schwangerschaft einem Lebensstress ausgesetzt waren. Partnerverlust oder irgendwelche schlimmen Erlebnisse in der Mitte der Schwangerschaft. Und diese Männer sind nachuntersucht worden. Und die hatten 20 Jahre später Brainpool-Störung, das heißt hohes Insulin im Vergleich zu Kontrollen. Das heißt, man kann sehr früh im Leben den Brainpool, die Programmierung des Brainpools stören, vielleicht sogar ruinieren. Das ist natürlich unglücklich, weil das vor unserer Geschichte liegt. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist Vorprogrammierung. Das kann auch nach der Geburt passieren, zum Beispiel, wenn die Mütter im Tierexperiment sich sehr um ihre Jungen kümmern. Dann gibt es eine gute Mutter-Kind-Bindung. Dann laufen die ihr Leben lang ruhig durchs Leben. andere Tiere wurden von ihren Müttern getrennt. Für die war das ein extremer Stress. Die sind, selbst wenn das nur 14 Tage war, diese Trennungsepisode, danach wurden die wieder zusammengeführt. Das hat gereicht, um die Brainpull-Stärke zu stören. Und die laufen dann ihr ganzes Leben lang mit einem geschwächten Brainpull weiter. Schlimmer kommt es noch, diese Veränderung bei den Tieren wird in die nächste Generation weitergegeben. Und diese Störung ist, und das hat Michael Meany aus Montreal gezeigt, im Tierexperiment über 4 Generationen nachverfolgbar. Das heißt, wir haben hier Programmierungsprozesse, die um die Geburt liegen, also sehr früh im Leben, und bei denen der Brainpool gestört werden kann. Gehen wir mal ins Erwachsenenalter oder Jugendalter. Hier kann ein psychologisches Trauma den Brainpool erheblich stören. Also zum Beispiel Gewalt in der Kindheit, also sexuelle oder körperliche Gewalt. Solche Traumatisierung führt typischerweise zur Depression, und zwar zu einer Form, bei der der Brainpool gestört ist. Auch hier haben wir Experimente in Lübeck gezeigt und das ganz klar gezeigt, dass Patienten mit atypischer Depression eine Brainpool-Störung haben. Also Sie sehen, das ist alles Software, das ist erlebt, das ist nicht angeboren, sondern erworben. Programmierung. Dann nahrungsbegleitende Stoffe, Botschaften. Dazu ein Experiment aus einem Kindergarten, 1991 publiziert von einer kanadischen Gruppe. Die haben Kinder morgens begrüßt im Kindergarten, also 5 Jahre waren die etwa alt. Und zwar wurden die in einen Raum geführt, wo ein Buffet aufgebaut war, ein Frühstücksbuffet. Dieses Frühstücksbuffet wurde in dem Moment eröffnet, als ein bestimmtes Kinderlied ertönte. Dann wussten die Kinder, aha, Kinderlied, jetzt geht's gleich los. Und das wird richtig trainiert, so wie der Pavlovsche Hund, der fing ja auch immer bei einem bestimmten Reiz an zu seibeln. Und das haben die mit den Kindern auch gemacht. Es gab dann noch einen Gegensong. Wenn der kam, dann gab es kein Essen. Also die Kinder haben das nach 10, 14 Tagen sehr rasch begriffen und gelernt, wie der Pavlovsche Hund, also klassisch konditioniert, wann es was zu essen gab. So, und jetzt war eine Pause nach dieser Trainingsphase. Am 15. Tag wurden die wieder in den Kindergarten, aber diesmal in einen anderen Raum. Da bekamen sie zur Begrüßung ein Rieseneis mit 3 Kugeln, große Kugeln, ja, Kanada. Dann waren die satt. Nach diesen 3 Kugeln ging nichts mehr, denkt man. Dann wurden die wieder in diesen Raum geführt mit dem Buffet, den sie schon kannten. Dann gab es wieder diesen Song, der Essen verhieß. Und die Kinder haben gegessen, als wenn nichts gewesen wäre. Als wenn von Eis überhaupt keine Rede gewesen wäre. Also auf die normale Sattheit durch einen Reiz, nämlich einen simplen Ton oder einen simplen Song, wurde die Sattheit übergangen. Wie beim Pavlovschen Hund. Das gleiche Experiment ist an Tieren durchgeführt worden von Gorica Petrovic. Das ist eine Forscherin, die genau diese Bahnen von der Amygdala zum Hypothalamus beforscht hat. Und die hat sehr genau durch Läsionsexperimente herausgefunden, welche Neuronen umprogrammiert werden. Und das sind genau die Neuronen der Amygdala, die für die Kodierung von Gefühlen zuständig sind. Die regulieren auch die Sattheit. Und sie hat genau gezeigt, welche Neuronen das sind, die LTP machen, also in diesen Lernmodus umspringen. Das heißt, wir wissen heute sehr genau, wie eine nahrungsbegleitende Botschaft, sei es ein Song, sei es ein Wort, sei es eine andere Botschaft, Sattheit gezielt umprogrammieren kann, also übergehen kann. So, nach diesen Softwareproblemen, die, denke ich, häufig sind, kommen wir nun zu den Falschsignalen, chemische oder mikrobiologische Falschbotschaften. Medikamente haben einen riesen Einfluss. Jeder weiß, Cortison macht dick. Cortison ist entzündungshemmend, wird bei Asthma oder Rheuma eingesetzt, ist wirklich eines der besten Medikamente, die wir haben in der Medizin, sehr wirkungsvoll. Aber es hemmt den Brainpool. Es ist ein Hormon, der Befehl kommt vom Gehirn, wird aus der Nebenniere ausgeschüttet und ist ein Stresshormon. Und es zeigt eigentlich dem Gehirn an, wie der Brainpool aktiviert ist. Wenn wir das jetzt von außen geben als Medikament, als künstliches Cortison, dann denkt das Gehirn, es muss den Brainpool zurückfahren. Und das tut es auch. Und dann nehmen wir zu. Also das weiß jeder, wie viele Kilo man unter Cortison zunehmen kann. Es gibt andere Medikamente, die Falschbotschaften enthalten. Dieses Medikament, Sulfylharnstoff, wird in der Diabetestherapie häufig eingesetzt. Eine Zuckertablette, das ist ein chemisches Molekül, das sieht aus wie ATP, sieht aus wie Energie, ist aber keine, ist nur ein Molekül, hat keine Energie. Und dieses Molekül bindet an die Fühler, die Energiefühler im Gehirn und täuscht vor, da sei Energie. Das Hirn denkt auch prima, alles in Ordnung. Es ist aber nicht in Ordnung, es ist wirklich nur Chemie. Ändert dann sein Essverhalten und jeder Kliniker weiß, wie viel Kilogramm jeder Patient mit dem Medikament zunimmt. Also es gibt Medikamente, die den Brainpool stören. Cannabis, weiß jeder, entspannt, macht Appetit. Valium macht dick, Opiate auch. Die Liste ist eigentlich noch länger. Ich habe hier nur die aufgeführt, wo richtige Studien zu durchgeführt worden sind, doppelblind und kontrolliert. Wie ist das mit Süßstoffen? Ein Süßstoff, ein nicht kalorischer Süßstoff, ist auch ein Falschsignal, also ähnlich wie ein Computervirus. Da gibt es Tierexperimente, da hat man den Tieren entweder richtigen Zucker gegeben, das heißt Energie, die süß schmeckt, oder ein Süßstoff. Ein Süßstoff ist ein Falschsignal, ein Fake, denn der ist nur süß und hat keine Energie. Also diese Tiere, die waren schon verwirrt, denn deren Gehirn hat immer gedacht, wenn der Süßstoff kam, ja, wo bleibt meine Glucose? Ich habe alle Speicher geöffnet, da ist jetzt die ganze meine Glucose ist abgespeichert, aber ich selbst kriege nichts ab. Diese Tiere waren irritiert und die sind mit dieser Irritation, dieser systematischen Täuschung durch die Forscher so umgegangen, dass sie gelernt haben und haben gesagt, ich esse einfach mehr. Und dann bin ich immer auf der sicheren Seite, ob nun Süßstoff oder echt, ich habe es immer sicher. Das heißt, der Süßstoff auf einer höheren Ebene ist ein Täuschsignal, was zur Umprogrammierung führt und das ist experimentell von Davidson gut gezeigt. Und Computerviren können Computer stören, aber es könnte auch sein, dass echte Viren, also biologische Viren, unseren Brainpool stören und dafür gibt es einige experimentelle Anhaltspunkte und das ist ein Hot Topic, was wir in Lübeck verfolgen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass wir fündig werden, aber wenn wir ein Virus finden, was den Brainpool stört, dann wäre das eine bahnbrechende Entdeckung. Also manchmal muss man auch auf eine Karte setzen in der Forschung, auch was Riskantes wagen. Stellen Sie sich vor, die Übergewichtsepidemie sei durch ein Virus, so ähnlich wie AIDS, ja, so ein langsames Virus verursacht, dieses Ausbreitungsmuster auf dem Globus ähnelt einer Virusepidemie. Das haben Epidemiologen gesagt. Also stellen Sie sich das nur vor, es wäre ein Virus, dann könnte man vielleicht impfen. Aber das ist alles Utopie. Es ist ein Projekt in der Forschergruppe. Wir haben eine Vision, möglicherweise ist da was dran, aber das können wir experimentell untersuchen. Also die Liste ist lang und jetzt, wenn der Internist morgen zum Beispiel feststellen würde, Insulin ist hoch, Brainpool-Störung, müsste er diese Liste abarbeiten und ein Therapiekonzept zusammenstellen, was genau auf diese Ursachen geht. Hier wird man nicht viel machen können, aber bei der Programmierung kann man versuchen, rezuprogrammieren, umzulernen, eine Konditionierung rückgängig machen beispielsweise durch Werbung oder so. Medikamente kann man absetzen oder durch neutrale ersetzen. Wenn einer immer 3 Liter Cola Light trinkt, dann kann man da auch drüber sprechen. Bei Viren wird sich das zeigen. Also Sie sehen, das ist ein Forschungsfeld, was eigentlich jetzt am Anfang steht. Und wir müssen systematisch diese Ursachen genau erforschen, um zu sagen, wo liegen die eigentlichen Störungen von Übergewicht. Also ich komme nun zum Ende und Sie sehen, wenn die Störung hier im Gehirn liegt, kann es nicht mehr selber anfordern und es kommt zum Stau in der Lieferkette. Wie gesagt, die Arbeit habe ich nicht allein gemacht, sondern da steckt eine Riesengruppe dahinter, die erfreulicherweise und dafür nochmal herzlichen Dank an die DFG mit großen finanziellen Volumen gefördert wird. Viele Projektleiter, die habilitiert Professoren sind, Lehrstuhlinhaber, viele wissenschaftliche Mitarbeiter und Supportstaff. Und denen möchte ich an dieser Stelle auch herzlich danken. Und wenn Sie weiteres Interesse haben an dem Forschungsgebiet, dann können Sie natürlich gerne Originalarbeiten lesen auf Englisch oder so. Aber Sie können auch von mir einen Sonderdruck deutsche Arbeiten anfordern. Wenn Sie Selfish Brain in Google eingeben, kommen Sie auf unsere Homepage. Da ist ein Button, mit dem Sie kurz anschreiben können. Ich schicke Ihnen dann einen Sonderdruck. Oder es gibt einen Wikipedia-Beitrag, den ich freigegeben habe, also sehr genau geprüft habe. Der ist autorisiert. Da können Sie das auch gerne nachlesen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Übergewicht entsteht im Kopf von Achim Peters. Ein Vortrag in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Nach einer kleinen Pause geht's weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mich würde noch mal interessieren mit diesem Pavlovschen Hund, dem vegetativen Nervensystem.
Ja.
Das spielt also auch eine Rolle, ja? Also
ja.
Das ist ja mehr oder weniger eine Forschung, die schon vor 100 Jahren stattfand, ja? Also
ja.
Von der Medizingeschichte her.
Ja.
Weil das ist ziemlich modern und schwer verständlich, was Sie so dargelegt haben, also für einen normalen Durchschnittsbürger. Also vielleicht nochmal zu diesem Thema da mit diesem pavlovschen Hund.
Also die Experimente von Pavlov, wie Sie völlig richtig sagen, sind ja schon etwa 100 Jahre alt. Der hat damals halt sehr schön klar gezeigt, wie man durch einen Reiz, ein Signal, eine Reaktion beim Tier auslösen kann, nämlich diesen Speichelfluss. Und der ist gelernt. Also 1, 2, 3, 4 Mal wird dieser Reiz wiederholt. Und dann wird dieser Reiz gekoppelt mit dem Speichelfluss. Also eine erlernte Sache. Später, über etwa 100 Jahre Neuroscience, also neurologischer Forschung, wurden diese Mechanismen genau aufgeklärt, wie das gekoppelt wird. Ja, das sind zwei Phänomene, der Reiz und der Speichelfluss. Und jetzt ist man genau in die Zellen gegangen, hat gesagt, was springt an der Synapse um, welches Molekül wird gedreht und geswitcht, dass man hinterher nicht mehr der gleiche ist wie vorher, ja, das Ungelernte. Und in diesen 100 Jahren Neuroscience-Forschung haben wir extrem viel gelernt und ich denke, die molekularen Mechanismen dazu sind im Wesentlichen aufgeklärt. Was jetzt das Thema für uns heute beim Thema Übergewicht so brisant macht, ist, dass nun Übergewicht gar nicht mehr so auf die Frage zurückgeht, kann ich mich kontrollieren, kann ich mich zurückhalten, sondern es sind sehr einfache Mechanismen, die zwar physiologisch kompliziert sind, aber sehr einfach. Die koppeln nämlich einen Reiz, wie diesen Kindersong, mit dem Gefühl der Sattheit. Und eigentlich sagt doch jeder ja satt, wie kommt das? Ja, wenn ich genug gegessen habe. Aber die Kinder hatten genug gegessen, ja, es war genug da. Und durch einen Reiz, durch einen schlichten Ton kann man diese natürliche Sattheit übergehen. Und das macht die Sache für heute so brisant. Also fangen wir an beim Pavlovschen Hund vor vielen, vielen Jahren. Der hat den Mechanismus erstmal beschrieben. Und wir kommen heute in ein Gebiet, wo es politisch auch wichtig wird. Denn ich meine, ich habe jetzt nur über Tierexperimente gesprochen, das mit den Kindern. Aber jetzt kann man ja mal weiter schlussfolgern. Was bedeutet das denn? Ich meine, es ist immer der Song. Es sind natürlich Botschaften aus der Werbung, die sowas machen. Also wenn die Kinder heute Abend Fernsehen gucken, eine Serie, dann ist das immer wieder unterbrochen. Die meiste Werbung ist zu Süßigkeiten oder Essen. Das heißt, im Grunde ist dauernd der Appell aus dem Fernseher, jetzt isst doch was. Ich meine, Fernsehen ist Fernsehen, da soll man was gucken. Aber tatsächlich essen die Kinder und die kriegen, auch wenn sie satt sind, immer wieder Signale, die dazu führen, dass diese Sattheit ausgehebelt wird. Ich denke, das hat von Pavlov angefangen, diesem tollen Forscher vor vielen Jahren, hat das heute eine politische Dimension. Und wenn es darum geht, den Brainpool zu verändern, dann sollten wir in erster Linie an unsere Kinder denken. Die nächste Generation, ja, denn die werden konditioniert und das müssen wir verhindern oder umprogrammieren, eine Reprogrammierung, eine Rekonditionierung machen.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass zum Beispiel in den USA so viele übergewichtige Menschen sind?
Ja,
das ist die kulturelle oder Werbungsgründe oder sonstige?
Also ich habe ja die Liste gezeigt. Es sind ja ganz, ganz viele Ursachen. Also, dass die nun genetisch so viel anders sind als wir, das glaube ich nicht, weil irgendwann sind die aus Europa und aus Afrika so eingewandert. Das wird es sicher nicht sein. Also, ich denke, die Softwareprobleme, die stehen relativ weit oben. Vielleicht auch die Falschsignale, denkbar. Und die Frage, was ist das? Also viele soziokulturelle Faktoren spielen auch eine Rolle. Also Werbung ist sicher ein Faktor, der da ist. Möglicherweise sind Stoffe in der Nahrung, die gezielt die Sattheit übergehen. Prozac, Prozac ist ein Antidepressivum, das ist ein Medikament, was extrem viele Amerikaner nehmen. Das ist nicht wie bei uns, dass der Psychiater das aufschreibt oder der Hausarzt, sondern das kann man so über den Ladentisch, also nicht ganz, aber fast über den Ladentisch kaufen, relativ einfach bekommen. Und es nehmen extrem viele Amerikaner, um sich zu beruhigen. Es ist jetzt auf den Punkt gebracht, aber es könnte wirklich sein, dass Medikamente eine große Rolle spielen. Es ist auch heute so, dass in der Arbeitswelt, die sehr aufregend ist, die Arbeitnehmer nicht einfach nur arbeiten, sondern tagsüber Medikamente nehmen, die sie aufputschen, und abends Medikamente oder Drogen, Alkohol oder so nehmen, um wieder runterzufahren. Das ist ein Riesenproblem in der Arbeitsmedizin. Und das haben wir allerdings hier in Europa auch. Also das sind so viele Faktoren. Was das nun ist, von diesen vielen Faktoren, dass die Amerikaner tatsächlich so deutlich führend sind im Vergleich zu uns, das mag ich nicht so sagen, aber ich fürchte, dass in ein paar Jahren, dass wir denen nachfolgen. Wenn wir nicht dringend versuchen, an den Wurzeln da zu drehen.
Und sind wir dann auch irregeführt worden mit der Süßstoffwerbung? Also das heißt, Süßstoff statt Zucker, Zucker macht dick, Süßstoff.
Naja, also die Tiere sind schon getäuscht worden im Experiment von Davidson. Und wir haben Adipositas gesehen. Natürlich, wenn ein Anbieter sagt, du kannst dieses essen, es enthält keine Kalorien, dann könnte man sagen, der führt uns auf eine falsche Fährte. Ja? Ein Süßstoff ist per se eine Falschbotschaft, weil er süß ist und keine Energie hat. Also ich finde das einen guten Gedanken, den Sie gerade geäußert haben. Ja. Ich tue Zucker rein, ich würde nie Süßstoff reintun.
Ich denke nochmal, weil Sie vorhin wegen Werbung was sagten. Und zwar, in vielen Supermärkten wird ja sogenannte Funktionalmusik eingespielt, ja, die natürlich auch, ich sag mal, beim Einkaufen betäubt und die Leute schon konditioniert, die richtigen Sachen einzukaufen. Es gibt ganze Satelliten, die nur solche Musik in die Supermärkte abstrahlen. Und das ist auch, denke ich mal, auch gerade in Amerika ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Leute eben, und das wird dann eingeblendet, eine Werbung, kauf heute das, das ist billig und so weiter. Das glaube ich, hier ist es noch nicht so weit verbreitet, aber verbreitet sich auch immer mehr. Ja. Wir folgen ja allem, was aus USA kommt, in so einem, weiß nicht, so einem Abstand von 5 bis 10 Jahren, folgen wir ja dem.
Ja.
Und das macht, denke ich mal, auch eine ganze Menge aus, dass die Leute falsch konditioniert werden.
Ja, also ich bin sehr einverstanden mit dem, was Sie sagen. Um es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren. Ich habe jetzt Tierexperimente, da geht es jetzt nur um diese Signale. Was davon übertragbar ist, das müsste man eigentlich wissenschaftlich noch sagen, bevor man sich hinstellt und sagt, das ist so mit der Werbung. Ja? Nur, wer führt solche Experimente durch? Ja? Das muss erstmal gemacht werden. Also es ist eine gewisse Schlussfolgerung da drin. Aber Sie haben völlig recht, wenn Musik im Supermarkt läuft, dann ist das ein Cue. Cue ist so ein Signal, mit dem man konditioniert, im formalen Sinne. Es ist völlig richtig. Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, wir sind in der Situation, wo wir einen Faktor haben, der möglicherweise die Ursache ist. Können wir uns leisten, den zu ignorieren, oder müssen wir handeln? Das ist bei einer Verunsicherung auch so. Man hat 2 Möglichkeiten, A oder B. Ja? A ist gefährlich, B ist nicht gefährlich. Man kann sagen, okay, ich vermeide A, solange ich unsicher bin. Das hängt so ein bisschen vom Temperament ab.
Nochmal eine Frage zu der ganzen Programmierung, die wir jetzt auch diskutieren. Also ich bin eigentlich skeptisch, ob wir überhaupt die Zeit haben, das alles auseinanderzufädeln jetzt, was jetzt einmal psychologisch programmiert wird und was pharmakologisch programmiert wird. Also ich glaube, wir sind also hier im Westen also so viele Dinge ausgesetzt, das ist ein unwahrscheinlicher Forschungsaufwand. Aber es gibt ja noch Gegenden in der Welt, sagen wir mal so, wo die Einflussfaktoren eigentlich ziemlich gering sind. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, also wenn ich jetzt in ein tropisches Land gehe, wie zum Beispiel, ich war in Südostasien und ich gehe jetzt aus den Städten raus und ich gehe jetzt in die ländlichen Gebiete, und in Thailand also beispielsweise ist die Versorgung noch eigentlich sehr gut, aber sie leben eben einfach und haben eine gute Grundversorgung und sind auch gesund und sind schlank. Ja, dann können Sie also einen 60-, 70-jährigen Mann bestaunen, der steigt auf die Bäume, der jagt, schicken Sie mal einen 70-jährigen in Deutschland auf die Bäume, schwierig. Und die sind auch schlank, die sehen von hinten aus wie ein 25-Jähriger.
Ja.
Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, der gleiche Stamm, die gleichen Leute, die wohnen unten in der Ebene und sind dann schon bestimmten Dingen, sicherlich noch nicht so wie wir, aber schon mit bestimmten Dingen ausgesetzt. Also Fernsehwerbung, man hat einen Supermarkt, auch irgendwo, vielleicht nicht gleich vor der Haustür, aber irgendwo weiter weg. Und die fangen dann schon an, also ich hatte dann einen Führer gehabt, der uns da hochgebracht hat, der war dick. Der kam nicht hoch, der war 40, der kam nicht die Berge hoch. Den musste man einen Rucksack tragen. Der 60-Jährige oben vom Berg, der runterkam, musste dem 40-Jährigen, dem Dicken, gleicher Stamm, den Rucksack tragen. Ein Zivilisationskind schon. Die Frage wäre jetzt nur, ob man auch mal über Deutschland hinaus guckt und mal guckt, ob man auch mal woanders wo forscht.
Ja, ich bin da sehr einverstanden mit dem, was Sie sagen. Ich würde eins gerne herausgreifen, das ist das, wie die Menschen essen, in was für einem soziokulturellen Kontext. Und habe das auch gesehen in Korea, da war es ähnlich. Ich habe mit einer gesprochen, die Koreanerin ist, aber in Amerika lebt. Die kam zurück und sagt, die Generation, die war ungefähr Mitte 30, sie sagt, in meiner Generation, da ist es so, dass alle aus der Familie um den Tisch sitzen, morgens und abends zur Hauptmahlzeit und teilen. Ja, die sitzen alle da und sehr geordnet, das geht eine Stunde und dann stehen da die Schalen auf dem Tisch und alle gehen da rein und teilen. Da ist es auch so, dass niemand da übermäßig nimmt, das passt einfach nicht gut in die Situation. Sie sagt, die Jugendlichen, die jetzt so 16, 17 sind, die lösen sich aus dieser Tradition heraus und gehen in die Straße und hier im Coffeeshop und da nehmen sie was auf die Hand, essen es auf der Straße und sind völlig losgelöst von diesem Essen in der Familie, im Freundeskreis. Und das hatte sie als Beobachtung gemacht. Und als Amerikanerin fiel ihr das natürlich besonders ins Auge, so wie Ihnen oder mir das auch aufgefallen ist. Ich denke, das ist ein Riesenpunkt. Und wenn wir ansetzen, Therapie zu machen, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man statt die alleine sich schnell mal irgendwas zwischendurch, sondern wirklich hinsetzen und ein geordnetes Frühstück mit anderen zusammen. Da kann man auch mal über Sorgen sprechen und Probleme, über Stress. Und sich austauschen. Also eine geordnete Mahlzeit im Familien- oder Freundesverband, sicher eine tolle Sache. Und wie Sie sagen, Vorbilder gibt es genug aus kulturellen Umfeldern, die noch intakt sind.
Sie haben vorhin gesagt, man kann solche Störungen relativ leicht in Erfahrung bringen. Man geht zu seiner Internistin und sagt, miss mal meinen Insulinspiegel und dann liegt er beispielsweise bei 80 und dann sage ich ihr, ja, mein Brainpool ist gestört und dann wird sie mich wahrscheinlich groß angucken und sagen, okay. Also Frage, wie therapierelevant ist das schon und wie wären die Ansätze? Also wenn Sie sagen, sich gemeinsam hinsetzen und das Frühstück gemeinsam einnehmen, das ist ein wahrscheinlich eher ein frommer Wunsch, als dass man das in die Praxis umsetzen kann. Es ist ja auch viel Umlernen gedacht. Also
was die Praxis angeht, finde ich eine sehr wichtige Frage. Das ist, mittlerweile ist das Lehrbuchwissen. Also was ich Ihnen erzählt habe, es wird gelehrt. Und zwar habe ich Anfang des Jahres einen Auftrag gekriegt von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, für den Diabetessektor eben einen Aufsatz zu schreiben, wo im Wesentlichen das drinsteht, was ich Ihnen heute gesagt habe, mit Pull und Push und diesen Dingen. Und der wird von den Ärztekammern mit 3 Fortbildungspunkten belegt. Das heißt, ist derzeit Prüfungsstoff in Deutschland. Also für Facharztprüfungen. Also ich habe auch diesen Fortbildungsartikel, den kann auch jeder anfordern bei mir, das ist über den Diabetologen als Sonderdruck, auch wenn Kollegen hier sind. Der ist gerade erschienen vor 2 Monaten oder so. Man kann aktuell auch übers Internet sich diese Punkte holen. Da steht das sehr relativ einfach, konzise drin und ist derzeit Lehrstoff. Ist es auch für die Studenten in 2 großen Physiologie-Lehrbüchern. Es gibt auch einen Innere. Also das ist Lehrstoff in den Universitäten, es ist Lehrstoff in den Facharztprüfungen, wird von der Ärztekammer, war ich auch vor kurzem in Berlin im Winter, aufgenommen, multipliziert sich. Das heißt, es ist raus aus den Kinderschuhen, wo man sagen würde, müsste alles noch geprüft werden. Wir haben in Lübeck mit Bordmitteln sozusagen, mit den Psychiatern in Lübeck ein Programm entwickelt, wo wir ein erstes Pilotprojekt gemacht haben mit der Fragestellung, kann man einen gestörten Brainpool, wenn er da ist, wieder reprogrammieren. Und das ist über 1 Jahr gelaufen mit 10 Frauen. Und wir können nach diesem Jahr sagen, prinzipiell ist das möglich, obwohl sehr schwierig. Also es hat 1 Jahr gedauert und hat auch nicht bei allen geklappt, müssen wir zugeben. Aber im Prinzip hat das geklappt. sodass man jetzt die Hoffnung hegen kann, man kann das umprogrammieren. Dieses Programm, Train the Brain, heißt das. Also wie gesagt, es ist noch in Erprobung. Das ist ein Pilotprojekt gewesen, demnächst läuft die zweite Runde an. Das funktioniert mit folgenden Modulen. Es gibt ein Stress-Expositionsmodul, wo man lernt, mit Stresssituationen umzugehen. Das ist ein Punkt, den habe ich in dieser Liste jetzt nicht so besonders diskutiert. Ich gehe mal an dieser Stelle drauf ein. Es gibt das Konzept des tröstenden Essens, Comfort Food, nennen wir das im Englischen Gebrauch. Und zwar, stellen Sie sich vor, ein Telefongespräch, das ist jetzt ein Beispiel aus der Therapieschulung. Telefongespräch, da ruft ein böser Mensch an, ja, den ich für böse halte. Also mit dem streite ich mich eine halbe Stunde am Telefon und da steht so eine Schale neben dem Telefon, da sind so Süßigkeiten drin. Und dann lege ich auf, ärgere mich, habe einen hochroten Kopf und die Schale ist leer. Wenn man mich fragt, wieso ist die leer, das kann ich gar nicht sagen. Am nächsten Tag ist sie ja wieder voll, keiner weiß, wie die voll ist. Wenn wir da Befragungen machen dazu, das geht völlig unter. Das ist so halbbewusst. Wenn man ganz gezielt und gibt es da Schalen am Telefon? Ja, gibt es. Also wenn man da wirklich ganz gezielt nachfragt, kann man das durch Protokolle, kann man das rauskriegen. In der Regel wird das nicht genannt und wird auch gar nicht bewusst verarbeitet. Diese Situation mit dem Telefon, Streitgespräch, da hat das Hirn natürlich einen höheren Bedarf. Und der gesunde Brainpool würde das aus dem Körper anfordern und wenn die halbe Stunde vorbei ist, dann wird man, okay, diese kleine Differenz nachfüllen. Was dieser Mensch aber, also ich mache das nicht, ich ärgere mich nur, ich esse nicht, während ich mich ärgere. Normalerweise nimmt man dann ab, wenn man sich ärgert. Aber wenn einige Menschen das gelernt haben über Jahrzehnte, immer dann, wenn sie gestresst sind, Kleinigkeiten zu essen, dann können sie so von außen ihren Hirnbedarf decken. Comfort Food. Und das führt das Stresssystem runter. Das Hirn braucht nicht mehr so viel aus dem Körper zu ziehen. Das ist so ganz lindernd. Also es geht mit guten Gefühlen einher. Wenn sich das über Jahrzehnte eingeschliffen hat, dieses Verhalten, dann ist es schwierig, wieder rauszukriegen. Also was wir machen in dem Therapiemodul, das ist so eine Art Exposition, Rollenspiele. Wie macht man das, wenn man einen Konflikt hat mit dem Chef oder mit der Schwiegermutter oder mit irgendwem? Ja? Schwierige Situation. Wie mache ich das mit dem Essen? Erstmal muss das natürlich bewusst werden, aber die Sache ist, man exponiert sich und formuliert tatsächlich seine Meinung, dass man nicht alles über sich ergehen lässt und hinterher isst, sondern man sagt, okay, das kann ich akzeptieren, bis hier ist meine Grenze, das ist ein Punkt, der ist nicht für mich okay. Dann ist das zwar sehr aufregend, man aktiviert auch seinen Brainpool, aber am Ende hat man doch ein erleichtertes Gefühl. Das war zwar ein sehr unangenehmes Gefühl, aber ich habe zumindest meine Bedürfnisse klar gemacht und ausgedrückt. Und wenn man das erleichternde Gefühl hat, dann braucht man hinterher nicht zu essen. Ja? Dann ist die Erleichterung da und nicht mehr dieser Zwang, vor allen Dingen dieser Unbewusste. Das kann man üben. Wir haben eine Patientin, die das auch sehr konsequent umgesetzt hat, hatte Schwierigkeiten im Job, da gab es Mobbing. Und die hat dann statt zu essen in diesen Situationen wirklich sich exponiert und hat sich gestellt und hat ihre Meinung gesagt. Sie hat sich Pausen genommen, in denen sie sich gezielt dann davon erholt hat und entspannt hat, ohne zu essen, Ruhephasen. Und nur dadurch, dass sie ihr Verhalten so geändert hat, hat sie 10 Kilo abgenommen und keine Kalorien gezählt. Also wirklich nur so gegessen, bis sie satt war. Nur durch diese Verhaltensänderung. Das heißt nicht, dass jeder Comfort Food macht. Wie gesagt, das ist ein Punkt auf der Liste. Wenn der da ist, dann kann man den mit Psychologen, kann man in solchen Programmen rausarbeiten. Man kann reprogrammieren, indem man Rollenspiele macht, übt, von Sitzung zu Sitzung, einmal in der Woche das bespricht. Das ist im Prinzip hier möglich. Aber dieses Programm hat noch andere Komponenten. Emotionsregulation ist eines. Das funktioniert so, wenn ich Gefühle habe, dann zeigen die mir, was ich eigentlich brauche. Also wenn ich nach Hause komme, mich schlecht fühle, dann kann ich sagen, ich fühle mich gestresst und mies. Das sagt aber eigentlich nichts. Wenn ich aber in dem negativen Gefühl erkenne, dass ich mich einsam fühle und allein, dann bedeutet es ganz viel. Dann weiß ich nämlich, das ist ein negatives Gefühl und das hat was mit meinem Alleinsein zu tun. Wenn ich das erkenne als Einsamkeitsgefühl, dann kann ich was machen, dann kann ich jemanden anrufen, dann kann ich diesem Bedürfnis nachgehen und wenn ich dann jemanden am Telefon habe, dann geht es mir schon gleich besser. Wenn ich einfach nur sage, ich fühle das gar nicht genau raus, mir geht es einfach nur schlecht, dann kann ich natürlich auch mein Bedürfnis nicht erkennen und nichts machen. Und Emotionsregulation bei diesen Patientengruppen bedeutet, die eigentlichen Bedürfnisse zu erkennen. Und man kann jedes Gefühl durch Essen beseitigen, ja, lindern. Das geht. Glucose kann das. Aber man kann auch das spezifische Bedürfnis erkennen und dann gezielt sagen, ich rufe jemanden an oder ich ärgere mich. Ich mache jetzt mal im Ärger Ausdruck und sage ihm das. Fühle mich danach besser und dann fühle ich mich gut und brauche nicht zu essen. Also Emotionsregulation ist ein zweiter wichtiger Punkt. Der dritte ist Ernährung. Da geht es um diese ganzen Falschbotschaften. Alles, was verdächtig ist, kommt im Prinzip raus. Da vermeidet man. Kann man ja. Man muss ja nicht unbedingt. Also man kann es weitgehend, man kann vielleicht nicht alles vermeiden. Das wird reduziert. Bewegung spielt eine große Rolle. Wir wissen, dass man den Brainpool durch Bewegung trainieren kann. Da gibt es große Studien schon von anderen Gruppen, die haben gezeigt, wenn man ein Jahr ein Bewegungsprogramm macht, dann geht das nüchtern Insulin morgens runter. Ja, morgens nüchtern, also außerhalb von Sport. Das heißt, einmal morgens festgestellt beim Hausarzt 100, ein Jahr später nach Sport 40. Das ist gemacht worden in Studien. Sport ist nicht das Einzige. So haben wir ein Modul, was viele Facetten enthält, bestimmt 6 Therapiemodule, dauert ein Jahr mit wöchentlichen Sitzungen, extrem aufwendig. Im Prinzip funktioniert es. Wir würden jetzt gern gucken, ob das in Gruppen tatsächlich so anwendbar ist. Wir hatten bisher mittelalte Frauen in der Gruppe, zwischen 40 und 55. Viele hatten Medikamente aus den Klassen. Eine hatte Cortison, 3 hatten Antidepressivum, die machen alle dick. Beta-Blocker, sowas. Das war extrem schwierig. Man braucht also, wenn man trainieren will, unbedingt Patienten, die keine Medikamente haben. Mit einem Antidepressivum kann man nicht umprogrammieren. Das geht einfach nicht. Da kann man nicht neu lernen. Also Medikamente müssen raus. Und dann sieht man schon, wie schwierig das ist, Patienten zu finden, die keine Medikamente nehmen, die übergewichtig sind. Prozac ist gar nicht so leicht zu finden. Und mein Vorschlag ist, dass man sich vor allen Dingen auf die Kinder konzentriert, die Kinder und Jugendlichen. Wir haben ein Riesenproblem, anwachsende Zahlen von Übergewicht bei Kindern. Und hier müssen wir im Grunde diese Module systematisch anwenden, von Kindergarten in Grundschulen eine Erziehung machen, metabolisches Lernen, wie geht man um mit Konflikten statt zu essen, wie geht man um mit Werbung etc. etc. Also da ist ein Riesenproblem. Handlungsbedarf, der nicht nur auf die Eltern geht, sondern auch die Schulen, vielleicht sogar auch eine politische Dimension hat. Wenn man erstmal bei 60-jährigen Übergewichtigen anfängt mit Diabetes, da umzuprogrammieren, ist schwer. Aber bei Kindern so viel Erziehung zu machen, dass sie nicht falsch programmiert werden und sie davor bewahrt und sogar richtig programmiert und man so aktiv zeigt, so müsst ihr umgehen mit Konflikten, so müsst ihr das machen. Ich denke, das ist die Hauptaufgabe. Das ist das Hauptziel.
Thema Fastfood. Ist es wahr, dass man in der 21. Minute erst das Sättigungsgefühl erreicht und vorher 20 Minuten essen kann, was man will? Und das berühmte Glas vor dem Essen, ob das überhaupt hilft?
Das ist, glaube ich, zu einfach mit dieser 21. Minute. Also da gibt es eine riesige Forschung dazu, wann die Mahlzeit beendet wird. Ja, also mit welchem Signal, dieses sogenannte Mahlzeiten-Timing. Das hängt von vielen Faktoren ab. Also man kann sagen, mit der 21. Minute, alles andere ist richtig, nur das nicht. Also das ist ein Riesenzeitfenster und hängt von den Kohlenhydraten ab, ob die schnell und langsam, aber auch von vielen psychologischen Faktoren. Das hängt vom Stresspegel ab. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Stress habe, dann kann ich überhaupt nicht essen. Und wenn ich mir was reinzwecke, dann nur eine Mini-Portion. Wenn ich ganz entspannt bin, dann esse ich vielleicht eine doppelte. Und wenn ich einen Song dazu habe, den ich vorher gelernt habe, dann esse ich die doppelte Portion. Also die Regel mit 21 Minuten, die muss man aufgeben.
Im Hörsaal sendeten wir den zweiten und letzten Teil eines Vortrages in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG unter dem Titel »Übergewicht entsteht im Kopf«. Der Redner war Professor Achim Peters von der Universität Lübeck. Morgen im Hörsaal »Zwei Hirne wohnen, ach, in meinem Kopf«. Aspekte zur Entwicklungsgeschichte des Menschen von Carmen Zjurowitz und Otto Joachim Grüßer.